Vals Sentimental von Peter Tschaikowski mit Sharon Kahm und Itamar Golan um 8:30.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Nina Kunzendorf liest wieder aus dem Buch Kalte Füße von Francesca Melandri in der Übersetzung von Esther Hansen. Heute sind wir bei unserer 8. Folge, ein Auszug aus dem Abschnitt Blicke. Das Kapitel trägt den Titel Mapuche, ein indigenes Volk Südamerikas, das sich der spanischen Kolonisation lange widersetzt hat. In ihrem durchaus politischen Buch diagnostiziert die Autorin den Europäern des Westens eine Verweigerung, dem russischen Angriffskrieg, also der Realität, ins Auge zu sehen. Und sie wirft ihnen ihren Mangel an Bereitschaft vor, sich mit diesem Land mehr als oberflächlich zu beschäftigen. Auch Melandris Vater, Soldat in Mussolinis Armee an der Ostfront, und 1945 nicht frei von faschistischem Gedankengut, musste sich in der Nachkriegszeit sein Selbstbild mit den neuen Zeiten wieder in Einklang bringen. Hören Sie nun die Geschichte der Mapuche.
Diese Wohltat, uns bei jedem Wetter, ob Wind, Regen oder Sonnenschein, mit Einbruch der Dunkelheit bei den Kindern verkriechen zu können, beruhte auf der Unkenntnis der Welt, unseres eigenen Landes und auch unserer Stadt. Denn damals hatten die Menschen noch das große Privileg oder Glück oder wie immer ich es nennen soll, nicht zu wissen, was ihre Zeitgenossen an anderen Orten der Erde taten, was sie dachten und was sie gerade erlitten. An Annas Hand. Vielleicht ist die Geschichte der Mapuche auch nur ein Lügenmärchen von Heimkehrern, genau wie die Legende der Hühner von Calitva. Eine hübsche Geschichte, die man gerne weitererzählt und die dann später in die große Erzählung von der neuen Welt eingeflossen ist. Nicht die, deren Geburtswehen wir gerade erleben, nein, die originale neue Welt. Die, die nach 500 Jahren der Verwerfungen und Grausamkeiten sogar in unserer familiären Erkennungsmelodie anklingt. Wie dem auch sei, die Geschichte geht so. Die Mapuche lebten in dem Teil der Erde, den wir heute Feuerland nennen. Sie lebten dort seit Jahrtausenden zwischen den ausladenden, hüttenartigen Baumwipfeln der Araukarien und den Winden, die den Raum auf übersinnliche Weise krümmen wie in deiner Steppe. Eines Tages tauchten am Horizont 5 fantastische Riesen aus Tuch und Holz auf, die stumm über das weite Blau flogen. Es waren die Schiffe Magellans. Als sie vor ihren Augen in die Bucht einliefen, konnten die Mapuche sie gar nicht übersehen. Sie waren ja nicht blind. Doch nichts von dem, was die Mapuche über die Welt wussten, was sie selbst erfahren oder ihre Vorfahren ihnen überliefert hatten und worin ihr Leben als Individuen oder Gemeinschaft bestand, vermochte dem, was sie sahen, einen Sinn zu geben. Ihre Augen nahmen die 5 Segelschiffe wahr, aber nicht ihr Verstand. Es war ein Bild außerhalb alles Möglichen, also existierte es nicht. Der Legende nach kehrten die Mapuche diesem unbegreiflichen Anblick den Rücken zu und setzten ihr Tagwerk fort. Ich habe den Eindruck, Papa, dass es vielen Bürgern Westeuropas mit dem neuen Krieg in der Ukraine genauso geht wie den Mapuche mit den Segelschiffen. Sie können ihn mit ihrem Wissen über die Welt und insbesondere dem über sich selbst nur schwerlich in Einklang bringen. Und so kehren ihm viele den Rücken zu und reden sich ein, es gebe ihn nicht. Dabei sollte es doch ganz einfach sein. Da ist ein Land, das unter Missachtung des internationalen Rechts in ein anderes Land einmarschiert ist. Dieses Land lässt Raketen und Bomben auf die Wohnhäuser des anderen Landes regnen. Dieses Land deportiert tausende Bürger des anderen Landes, plündert Museen, foltert und tötet und wirft die Menschen des anderen Landes in Massengräber, klaut ihre Waschmaschinen, kotet auf ihre Betten und verschleppt ihre Kinder. Was ist daran so schwer zu begreifen? Eigentlich sollte es ganz einfach sein, zu entscheiden, auf wessen Seite man steht. Vor allem für uns Europäer des Westens, die wir so gerne auf der richtigen Seite stehen, solange es uns keine Mühe kostet. Nein, das sollte nicht kompliziert sein. Doch es gibt viele, die sich einreden, es sei noch alles wie früher, als es reichte, einfach gegen den Krieg zu sein, als es genügte, ihn abzulehnen, damit er schon aufhören wird. Sicher, wir haben bereits einige andere Kriege im Fernsehen mitverfolgt und das Schicksal ihrer Opfer geht uns auch wirklich nahe. Ja, ihr Schicksal zerreißt uns gebührend das Herz und wir fordern zu Recht, dass Schluss sein muss mit dem Blutvergießen. Doch all diese Kriege finden anderswo statt und unser Mitgefühl für dieses Anderswo führte nie dazu, dass wir uns selbst hätten hinterfragen müssen. Dieser Krieg ist anders. Würden wir wirklich hinschauen, müssten wir uns eingestehen, dass viele der Schablonen, die wir zur Deutung der Welt benutzt haben, gelinde gesagt unvollständig waren. Das Selbstbild vieler Menschen gleicht einer Kletterpflanze, die sich um einen halb abgestorbenen Baumstamm rankt. Nun ist es aber so, dass die Ranke, sollte der Stamm brechen, in eine andere Richtung weiter wachsen kann. Und wer es einmal probiert hat, der weiß, es ist nicht unmöglich, seine Meinung zu ändern. Es bringt einen nicht um. Es ist nicht unmöglich zu versuchen, offen zu sein für andere Sichtweisen auf die europäische Geschichte, die einem bis dahin fremd waren. Zum Beispiel für die Perspektive der Ukrainer, der Belarussen oder der Esten. Es kann sogar sehr befreiend sein. Doch viele Menschen klammern sich nur noch entschlossener an das wurmstichige alte Holz. Als sei die schlichte und aufklärerische Mühe, überkommene Überzeugungen zu hinterfragen, schlimmer als die Aussicht auf den Tod. Die einen schreien also laut, wir wollen keinen Krieg und halten das für einen sinnvollen Beitrag zum Frieden. Die anderen ziehen ihr Selbstverständnis ganz aus der Opposition gegen die dummen und brutalen Kriege der aus ihrer Sicht einzigen, üblen, nach Hegemonie strebenden Imperialmacht der Welt, den USA. Doch da gibt es ein Problem. In der Ukraine waren es nicht die USA, die einen dummen und brutalen Krieg begonnen haben. Das war jemand anderes. Doch was tun, wenn die Voraussetzungen, die jahrzehntelang das eigene Selbstbild geprägt haben, nicht mehr mit der Realität übereinstimmen? Im Kampf zwischen dir und der Welt sekundiere der Welt, schrieb Kafka. Sekundieren bedeutet, bei einem Duell als Sekundant zu fungieren und mit diesem einen Wort evoziert dein Namensvetter Franz hier eine surreale, ja groteske Szene. Zwei in dicke Mäntel gehüllte Duellanten stehen sich in der diesigen Morgendämmerung gegenüber, um den jeweils anderen zu erschießen. Du und die Welt. Mit weisem Spott fordert Kafka uns auf, auch noch in die Rolle einer dritten Person zu schlüpfen, die weniger dumm und ruhmsüchtig ist und erkennt, wie lächerlich und absurd es ist, die Welt zum Duell zu fordern. Und er rät, dass wir uns der Welt als Verbündeter anbieten. Doch diesem Vorschlag, Papa, möchten viele nicht folgen. Sie wollen keiner Realität sekundieren, in der die Toten in der Ukraine keine Opfer der Hegemonialmacht USA sind, sondern Russlands. Eine Realität, in der alle Städte dasselbe Schicksal erleiden würden wie Bucha, Mariupol und Isjum, wenn die Ukraine keine Waffen zu ihrer Verteidigung mehr hätte. Mit dieser Realität duellieren sich heute viele Europäer des Westens, die ein seit Jahrzehnten unverändertes Selbstverständnis pflegen. Sie sind pazifistisch, antiimperialistisch und allen voran antiamerikanisch. Diesem Selbstbild sind sie gnadenlos treu, verteidigen es um jeden Preis. Und wenn das bedeuten sollte, sich den Gegnern der Realität anzuschließen, kann man es immer noch machen wie die Mapuche. So kommt es, dass viele brillante Köpfe meines Landes es seit Beginn des Krieges, und der geht nun schon ins dritte Jahr, in all ihren scharfzüngigen, fast täglichen Kommentaren nicht geschafft haben, auch nur einen Satz über das ganze Ausmaß der Zerstörung und des Schmerzes zu äußern, in keinem Zeitungsartikel, keinem Beitrag in den sozialen Netzwerken und in keiner Podiumsdiskussion. Nie haben sie Russland zu einem Waffenstillstand aufgefordert. Auch persönliche Gespräche blähen sich auf durch ein schwer verdauliches Schweigen. Beim Abendessen unterhält man sich nur noch über das, was im engsten Familienkreis geschieht, über nichts darüber hinaus. Zwei Freundinnen, die seit Jahrzehnten dieselben politischen Ansichten teilten, tauschen sich nicht mehr über das Weltgeschehen aus, um nur nicht zu streiten. Andere Freundschaften zerbrechen an dem Gefühl, in miteinander nicht mehr zu vereinbarenden moralischen Universen zu leben. Jahrelang haben wir angesichts der Gräuel deines Jahrhunderts ausgerufen, wie war das möglich? Erst jetzt wird mir klar, welches Privileg es war, sich diese Frage stellen zu dürfen. Welch glücklicher Ignoranz sie entspringt. Heute sehe ich diese düstere Möglichkeit erneut aufkeimen. Und ich erkenne sie nicht in dem, was gesagt wird, sondern in dem, was verschwiegen wird. Heute keimt diese Möglichkeit in dem Schweigen von belesenen, hochgebildeten Menschen, die es nicht schaffen, auch nur ein Wort des Erschreckens über das Schicksal von Mariupol zu verlieren. Es ist das Schweigen wie jenes der hochrangigen Politikerin eines europäischen Landes, die in einer leidenschaftlichen Rede auf die vielen Brandherde und das Leid unserer Gegenwart hinweist, die unser Mitgefühl verdienten. Und zuerst die Opfer des brutalen russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nennt. Richtig so, denke ich. Dann die Opfer des 7. Oktober und der von der Hamas entführten Geiseln. Richtig so, denke ich. Und ihre Liste damit beschließt. Die hochrangige Politikerin geht zu anderen Themen über, als sei die Apokalypse aus Leid und Tod, die in genau diesem Moment und schon seit Monaten die Bewohner des Gazastreifens heimsucht, nicht der Rede wert. Es ist das Schweigen wie jenes, das hinter einer Ethik steht, die obszöne Vergleiche, in Gaza sterben an einem Tag genauso viele Kinder wie in der Ukraine in 2 Jahren. Da haben die Ukrainer aber wirklich Glück. Und nicht minder obszöne Berechnungen anstellt, wie viele tote Palästinenser wiegen wie viele tote Juden auf, wie viele Syrer, wie viele Rohingya, wie viele Sudanesen, wie viele junge iranische Frauen, die in den Kellern der Kasernen missbraucht werden, weil sie gegen das Regime protestiert haben, und wie viele ihre erhängten Altersgenossinnen. Obszön ist das, Papa. Obszöne Rechenspielchen, die nur jemand anstellen kann, dessen Haus noch nie niedergebrannt wurde, der noch nie gezwungen wurde, zuzuschauen, wenn eine Gruppe von Soldaten seine Frau vergewaltigt, der noch nie mit bloßen Händen in Trümmern gegraben hat, während die Hilferufe eines Sohnes darunter immer schwächer werden. Obszön ist das. Obszöne Rechenspielchen von Leuten, die das Privileg genießen, noch nie am eigenen Leib erfahren zu haben, was Menschen in Kriegen angetan wird. Und es hoffentlich, das wünsche ich Ihnen und mir, auch nie erfahren müssen. Von Leuten, die auf die höchste und heiligste Wahrheit spucken. Die einzige Wahrheit, die in unserem armseligen Leben auf Erden zählt und die allein uns zu Menschen macht. Die Wahrheit, die dich Unteroffizier Kjarin gelehrt hat, dass der Tod eines einzigen Kindes ausreicht, um den Verstand zu verlieren. Auf der Titelseite der Gazzetta del Popolo vom 23. März 1945 steht dein Name, Papa, genau neben dem von Josef Goebbels, einem der vehementesten Propagandisten der brutalsten Variante jener Hierarchisierung von Körpern und Leid. Auch deshalb, nicht nur wegen des Inhalts, kommt mir dein Artikel so leer, trostlos und blasiert vor. Abstrakte Hiebe in deinem Duell mit der Welt, die dein Selbstbild in Schutt und Asche gelegt hat. Doch es gibt in dem Artikel einen Satz, in dem ich dich wiedererkenne. Einen einzigen. Der Krieg hat das öffentliche und private Leben Italiens auf die schiefe Ebene des Werteverfalls gebracht. Und jeder sucht nun nach einem Fixpunkt, einer Überzeugung, an der er sich festhalten kann und die nicht unter der Last seiner Qual nachgibt. Und daran erkenne ich nicht nur dich, Papa, sondern auch viele meiner Altersgenossen in der westlichen Welt. Sie suchen ebenfalls nach einem Fixpunkt, nach einer Überzeugung, an der sie sich festhalten können, um ihr bedrohtes Selbstbild zu beschützen. Natürlich ist das, was wir Europäer des Westens derzeit erleben, zumindest bislang, etwas ganz anderes. Und im Vergleich zu manchen Aussagen von dir wirkt es fast wie eine Parodie. Wenn du zum Beispiel von der politischen Nachsicht gegenüber dem Überdruss an einem langen, bitteren und mörderischen Krieg sprichst und gleich darauf erneut davon, wie dieser Überdruss zu einer Friedenssehnsucht führt. Damit beschreibst du die Erschöpfung, die du und der ganze Planet damals nach 5 Jahren globaler Katastrophe empfanden. Heutzutage steht der Begriff Kriegsmüdigkeit allerdings für den geradezu karikaturesken Narzissmus von uns Europäern des Westens, demgemäß, lach nicht, Papa, nicht die Ukrainer kriegsmüde sind, sondern wir, die Zuschauer. Doch ähnlich wie du es in deinem Artikel getan hast, sehe ich viele Menschen, die Zuflucht in den großen Abstraktionen suchen. Geopolitik, strategisches Gleichgewicht, Frieden. Sie bilden sich ein, aus 30.000 Metern Höhe über den Krieg und über das, was sonst auf der Welt passiert, reden zu können, als würde ein Restaurantkritiker über Speisen urteilen, die er nie selbst probiert hat, weil er sie nur über die Bilder eines in der Stratosphäre schwebenden Satelliten sieht. Sie reden über die Welt, ohne auch nur den Schatten eines lebensechten Details, genau wie du in deinem Artikel. Was zählt, sind nur die großen Ideen. Doch die Ursachen für das, was den Menschen geschieht, liegen im Detail. Freud und Leid der Menschen hängen an Details. In den Details liegt der Fehler, aber auch die Wahrheit. Heldentum. Morgen, sagte der Oberst, müssen wir die Frontlinie so verteidigen wie heute. Marco hielt den Blick gesenkt, weil er nicht sagen konnte, was er dachte. Mit demselben Heldenmut, fuhr der Oberst fort, mit dem ihr sie heute verteidigt habt. Als Marco dieses Wort hörte, verzog er unwillkürlich das Gesicht. Rückkehr mit dem Verrückten. Das Verteidigungsministerium. Die Tapferkeitsmedaille in Silber, dotiert mit dem Ehrensold von 12.000 Lire jährlich, wird verliehen dem Leutnant des Alpini-Bataillons Vicenza, Melandri Franco, Sohn von Raoul, Rovigo, Jahrgang 1919. Als Beobachtungsoffizier des Alpini-Bataillons, der sich schon bei früheren Aktionen ausgezeichnet hatte, obwohl in prekärer körperlicher Verfassung aufgrund von Erfrierungen, lehnte er es ab, die Frontlinie zu verlassen. Während eines heftigen feindlichen Angriffs, der zu einer Einkesselung des Kommandos durch Panzer führte und in Ermangelung jeglicher Verstärkung, erklärte er sich bereit, zu einer anderen Abteilung durchzustoßen und sie zum Gegenangriff zu führen. Unter heftigem Beschuss und die Gefahr verachtend durchbrach er die feindlichen Linien und brachte die gefährliche Mission zu Ende. Dieser Art trug er entscheidend zum erfolgreichen Abschluss eines siegreichen Kampftages bei. Wegkreuzung von Selenyi, russische Front, 31. Dezember 1942. Kurzum, Papa, die Silbermedaille wurde dir nicht für den Triumph der Menschlichkeit verliehen, deine armen Alpini nach Hause gebracht zu haben, sondern für dein Heldentum in der Schlacht. Tatsächlich kam die ruhmreiche Geschichte, wie es dir gelang, zu einer anderen Abteilung durchzustoßen und deine Alpini zum Gegenangriff zu führen, nicht in deinen Kriegserzählungen vor. Und bei aller Fabulierlust hatte ich Formulierungen wie siegreicher Kampftag nie im Leben aus deinem Munde gehört. Auch in deinem Buch erwähnst du deinen Heldenmut nicht und ebenso wenig die hitzige Schlacht in der Nacht vom 29. auf den 30. September in Selenija, wo dein Bataillon Vicenza komplett von der Roten Armee eingekesselt wurde und du dir, die Gefahr verachtend, deine Silbermedaille verdient hast. Du erzählst nur, wie zuwider dir der Krieg war. Dies ist deine Beschreibung der Schlacht, die dir die Medaille einbrachte. Die Panzer überrollten die Alpini buchstäblich. Sie überrollten auch eine 4,7 cm Panzerabwehrkanone, die bis zuletzt sinnlos ihre Geschosse abfeuerte. Sie zermalmten alles zu einer unförmigen Masse aus Gliedmaßen und Metall. Ich kann mir denken, dass es dir lieber war, wenn die Medaille mit der Rettung deiner Alpini in Verbindung gebracht wurde, als mit diesem Haufen aus Leichenteilen und Schrott, erst recht von Seiten deiner Töchter. Doch für diese Abmilderung der Erinnerungen musstest du denselben Preis zahlen wie alle Kriegsheimkehrer. Das Bild von Leichenteilen und Schrott blieb in deinem Kopf zurück. Und da du es mit niemandem teilen konntest, musstest du es ganz alleine ansehen. Nicht allein warst du hingegen mit der Art, das Gesicht zu verziehen, wenn das Wort Heldentum fiel. Der eitrige, verlogene Pomp des untergegangenen Faschismus hatte alles mit den verhassten Phrasen ummantelt, selbst das, was wichtig und authentisch gewesen war. Der Faschismus hatte nicht nur das Land in Schutt und Asche gelegt, sondern auch die italienische Sprache mit seiner übel riechenden Plörre vergiftet. Worte wie Ehre beispielsweise, die dich in einem Krieg, dessen Idiotie du klar erkannt hattest, die Stellung halten ließ. Oder Vaterland und Patriot, die durch den Dreck eines aggressiven, suprematistischen Nationalismus gezogen worden waren. Und natürlich das Heldentum, mehr noch der Held an sich, ganz zu schweigen von Ruhm. All diesen Worten haftete der Beigeschmack erlogener Großartigkeit an. Von statuenhafter, militaristischer Pose, die man entweder für lächerlich, bedrohlich oder schlicht antiquiert halten konnte. Spätestens als sich noch ein weiteres Wort hinzugesellte, das in zwei Weltkriegen dazu missbraucht worden war, unschuldige Menschen davon zu überzeugen, sich freiwillig auf die Schlachtbank zu legen, der Opfermut, fingen diese Worte an, eine Meile gegen den Wind nach Betrug zu stinken. So erreichten diese Worte meine und die nachfolgenden Generationen wie verdächtige Pakete eines Absenders, der uns schon allzu oft betrogen hat und dem man zu Recht nicht mehr über den Weg traut. Die einzige Art von Heldentum, die wir weiterhin anerkennen, ist individueller Art. Besonders wenn dabei die Stereotypen scheinbar auf den Kopf gestellt, in Wirklichkeit aber verstärkt werden, weil man sie als Ausnahme präsentiert. Mittelloser Flüchtling springt ins Meer, rettet die Tochter eines Mailänder Industriellen und lehnt Belohnung ab. Nicht nur deine Generation ist mit Symptomen posttraumatischer Belastungsstörungen aus Faschismus und Krieg hervorgegangen. Auch manche Worte von damals. 80 Jahre nach den dunkelsten Zeiten deines Jahrhunderts leidet ein Teil des italienischen Wortschatzes immer noch unter diesem Syndrom. Darunter die Begriffe Vaterland, Heldentum, Opfermut, Ruhm und Ehre. Und genauso ergeht es im weiteren Sinne auch allem, was mit Uniformen, Streitkräften und Waffeneinsatz durch Nationalstaaten zu tun hat. Jahrzehntelang haben wir so getan, als sei das Militär keine republikanische Institution und haben uns mit der Scham der schönen Seelen immer vornehm und peinlich berührt weggedreht, wenn es hieß, die Armee sei ein notwendiger Bestandteil unserer und jeder anderen Nation. Und während wir alle die ersten Worte von Artikel 11 unserer wunderbaren Verfassung auswendig kennen, Italien lehnt den Krieg ab, scheint Artikel 52 allgemein in Vergessenheit geraten zu sein. Dort wird das an sich schon sperrige Vaterland mit der noch schwerer verdaulichen heiligen Pflicht zusammengebracht. Die Verteidigung des Vaterlandes ist heilige Pflicht des Staatsbürgers. Im Februar 2022 hat Russland dann die Ukraine überfallen. Und die ukrainischen Bürger waren dazu aufgerufen, ihre heilige Pflicht zu erfüllen. Volodymyr Zelensky, der unbeliebte und vielleicht auch mittelmäßige Präsident, ist nicht vor dem Angreifer geflohen, der es sich zum obersten Ziel gesetzt hatte, ihn und seine Familie zu töten. Während ein gutes Dutzend Mörderbanden auf ihn angesetzt waren und durch Kiews Straßen streiften, blieb er, wo er war. Wenn Heldentum bedeutet, die eigene Sicherheit für ein höheres Ziel und für andere Menschen aufs Spiel zu setzen, war der ukrainische Präsident objektiv betrachtet ein Held. Und dieses Heldentum hat den Verlauf der russischen Invasion objektiv verändert. Hätte Zelensky die Fluchtmöglichkeit ergriffen, die der amerikanische Präsident Joe Biden ihm bot und außerhalb des Landes eine ukrainische Exilregierung gebildet, hätte er seine Mitbürger allein gelassen, wäre alles anders gekommen. Es hätte wohl nicht nur mehr Massaker wie das in Butscha gegeben, die ganze Ukraine hätte sich wohl in ein einziges großes Butscha verwandelt. Es mag nach einer deiner pathetischen Abstraktionen klingen, ist aber eine einfache Feststellung. Im Februar 2022 hat die Entscheidung eines einzelnen Menschen den Lauf der Geschichte verändert. Das ist ein seltenes Phänomen, ein sehr seltenes, das nur unter besonders schwerwiegenden Umständen zu beobachten ist. In Momenten auf Messers Schneide, wenn es um Leben und Tod geht, was wir Europäer des Westens seit 80 Jahren nicht mehr erlebt haben. Uns ist das Phänomen daher fremd und unverständlich. Und daher tun sich viele auch so schwer, heldenhafte Taten als solche zu erkennen. Sie halten es für Theater, für Propaganda, als könne es nicht echt sein. Doch manchmal tritt das Phänomen wirklich auf. Der mittelmäßige Selenskyj, der mit seiner Regierung heldenhaft in Kiew geblieben ist, hat es der Ukraine ermöglicht, als Nation Widerstand zu leisten, als Staat, als Armee und als Gesellschaft. Putins Verdikt, mit dem er das Land überfallen hat, die Ukraine ist Russland, daher existiert sie nicht, wurde vom ukrainischen Widerstand unwiderruflich und definitiv Lügen gestraft. Auf die gleiche Weise, wie das italienische Risorgimento zeigte, dass die Aussage des österreichischen Staatskanzlers Fürst Metternich falsch war, Italien sei nur ein geografischer Begriff. Wir Europäer des Westens hatten uns so von der russischen Hegemonialerzählung einwickeln lassen, dass wir es kaum begreifen konnten. Doch die Ukrainer haben es uns im Februar 2022 ein für allemal vor Augen geführt. Die Ukraine existiert. Der ukrainische Staat existiert. Seine Institutionen existieren, wenngleich mit den Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten einer sehr jungen Demokratie, die jahrhundertelang schlecht regiert wurde und das komplette Gegenteil eines Rechtsstaats war. Vor allem aber existiert die ukrainische Zivilgesellschaft, die ihren Willen deutlich macht. Und dieser Wille besteht darin, ihr Land zu verteidigen, trotz der Flut aus Leid und Gewalt, die die Ukraine überschwemmt. Mit anderen Worten, in der Ukraine ist das Gegenteil dessen eingetreten, was im Irak oder in Afghanistan geschah. Das berühmte Wort vom Nation Building, das wir so gerne im Munde geführt haben und das Failed States oder Staaten hervorbrachte, die noch schlimmer waren als die zuvor. Im Falle der Ukraine hat es sich bewahrheitet. Man könnte sagen, dank Putins Hilfe. Die Verteidigung ihrer Nation verlangt den Ukrainern ungeheure Opfer ab. Und hier kommt ein weiteres traumabehaftetes Wort ins Spiel: Nationalismus. Bei vielen von uns ruft der Begriff ukrainischer Nationalismus eine Abwehrreaktion hervor, die indes kaum auftrat, wenn es um die Kämpfe für Unabhängigkeit und Selbstbestimmung der Völker ging, die sich im vergangenen Jahrhundert vom westlichen Kolonialismus befreiten. Warum? Es liegt schlicht daran, dass wir Europäer des Westens keine Ahnung vom ukrainischen Nationalismus haben. Und da wir nichts davon wissen, fragen wir uns auch nicht, wie viele unserer stereotypen Vorstellungen von der Ukraine womöglich genau jener Informationsquelle entstammen, deren ganzes Interesse darin liegt, die Ukraine als ein einziges Nazi-Nest darzustellen, das ausgehoben werden muss. Denazifikatia. So wiederholen wir abwehrend, naja, aber die Ukrainer sind ja auch Nationalisten. Im Gegensatz zu uns Zuschauern wissen die Ukrainer ganz genau, worin die Alternative zu ihrem Kampf für ein eigenes Haus bestünde. Sie müssen in das andere Haus zurückkehren, aus dem sie eben erst geflohen sind, zurück in die Ruski Mir, wo sie Missbrauch und Gewalt erwarten. Die ukrainische Gesellschaft erlebt gerade einen tragischen, aber historisch einmaligen Moment, wie es vielleicht das Risorgimento für Italien war. Jedoch plus Resistenza, plus Schützengräben von Verdun, plus Luftschlacht um England, plus die Großmütter von der Plaza de Mayo, die in Buenos Aires die Kinder der Desaparecidos zurückfordern, plus Starlink, plus Drohnen, plus Live-Videos von den Schlachtfeldern, plus eine schier unerträgliche Menge an Schmerz. Deshalb rufen sie Slava Ukraini, Ruhm der Ukraine, und antworten mit Herojem Slava. Ruhm den Helden. In der Ukraine sind die Begriffe Vaterland, Nation, Ehre, Opfermut, Heldentum und auch Ruhm nicht veraltet. Dort sind es junge Worte. Sie künden von Zukunft und Demokratie. In ihnen wohnt die Hoffnung, dass irgendwann der Tag kommen wird, an dem alle Menschen auf den Straßen tanzen, trunken vor Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit. So wie es Mama mit ihren Freundinnen an jenem 25. April vor 80 Jahren tat.
Folge 8 aus dem Buch Kalte Füße von Francesca Melandri, gelesen von Nina Kunzendorf.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Angesichts der Krise bei Volkswagen fordern führende Vertreter von VW weitere staatliche Förderprogramme für die deutsche Autoindustrie. Der Konzern ist vor allem durch den schleppenden Absatz von Elektrofahrzeugen in Schwierigkeiten geraten. Aus Hamburg, Tobias Lickes.
Der Markenchef von Volkswagen, Thomas Schäfer, verlangt wegen der Absatzkrise bei Elektrofahrzeugen weitere staatliche Unterstützung. Schäfer äußerte sich erstmals in einem NDR-Interview seit Bekanntwerden der VW-Krise. Er verweist darin unter anderem auf die Herausforderungen für den Konzern durch die Einführung strengerer EU-Flottengrenzwerte für Pkw im kommenden Jahr. Schäfer fordert, dass es aufgrund dieser Neuregelung, so wörtlich, flankierende Maßnahmen von der Politik geben müsse.
Bundeswirtschaftsminister Habeck hat für einen Investitionsfonds geworben, der die schwächelnde Konjunktur ankurbeln soll. Ein solch